Ja, Jesus, danke für den heutigen Psalmsonntag. Danke, dass wir heute feiern dürfen, dass du diesen Einzug in Jerusalem tätigst. Dein Ziel war immer Jerusalem. Ich danke dir, dass unsere Herzen heute offen sind, von dir zu empfangen aus deinem Wort. Sprich zu uns. Lehre uns, Meister, Rabuni. Jesus, lass uns immer mehr sein wie du. Amen. Mein Thema heute ist, sein Ziel war immer Jerusalem. Und ich möchte gleich zu Beginn vorlesen, wir werden heute aus Johannes Kapitel 12 lesen und ein paar Kapitel davor auch. Johannes 12, ab Vers 12, der Einzug des Messias Jesus in Jerusalem. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, es war Passafest, Pessach, als sie hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige. Sie gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden, setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Und dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, die legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Und da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Da war Jesus auf diesem Esel und sie empfingen ihn in Jerusalem wie einen König. Und es gibt diese Prophetie aus Sacharja 9, Vers 9. Jauchze, Tochter Zion und Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Viele Jahre vorausgesagt, aber demütigend und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen. Es ist das Jungtier einer Eselin. Und Jesus erfüllt hier die Prophezeiung. Wir werden uns noch anschauen, warum das ein Esel war. In den Kapitel davor lesen wir, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Und die Menge, die dort mit dabei war, einige haben sich sogar bekehrt, weil sie das Wunder erlebt hatten, die kommt mit und die gibt Zeugnis von ihm in Jerusalem. Ja, ja, er ist der, der die Toten auferweckt. Und die Pharisäer, die regen sich auf. Schaut euch das an, alle Welt läuft ihm nach. Ich möchte mit euch kurz die Kapitel davor anschauen, Johannes 10 und Johannes 11. Die ganze Sache mit Jesus scheint zu eskalieren. Er ist im Zentrum des Landes, in der Hauptstadt. Und dann würde er vor den Augen der Pharisäer und den Römern wie ein König empfangen. Die Bestätigung der Revolution. Jetzt ist das Wasser so richtig am Kochen. Wie kam das? Was ist davor passiert? In Johannes 10 gibt Jesus das wunderbare Gleichnis vom Hirten und dem Schafen. Er erzählt, Jesus ist die Tür für die Schafe, durch ihn erlangen wir Zugang in sein Reich. Und Jesus selbst ist der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der erste wichtige Hinweis in den Kapiteln davor, dass er sein Leben geben wird, ein Hinweis auf seinen Opfertod. Dann beschreibt er auch, der Dieb kommt, um die Schafe zu stehlen und zu berauben, aber Jesus kommt, um Leben und das im Überfluss zu bringen. Und Jesus beschreibt, dass es auch noch andere Schafe gibt als die Juden. Ein Hinweis, dass er nicht nur für die Juden sterben wird, sondern auch für die Heiden. Dass es eine größere Herde gibt, die er führen muss. Er ist nicht nur für die Juden zum Heil gekommen. Er spricht davon, dass er selbst alleine die Vollmacht hat, sein Leben zu lassen und zu nehmen. Und das ist für mich heute Morgen ein ganz wichtiger Punkt. Im Prinzip geht es mir heute um Grundsatzentscheidungen, die Jesus getroffen hat. Und ich glaube, dass Gott uns herausfordert, auch Grundsatzentscheidungen immer wieder zu überdenken und zu treffen. Jesus sagt, er allein hat die Vollmacht. Das war nicht vorprogrammiert. Ja, der Vater sagt, ja, gib deine Königsherrschaft ab, du gehst jetzt auf die Erde, dann machst du 30 Jahre auf Zimmermann, 3 Jahre wirst du Wunder tun und dann wirst du sterben, weil ich das so will. Ja, der Vater will das so, Aber es war Jesu Entscheidung, das zu tun oder nicht zu tun. Und dann sagt er auch, dass dies geschehen wird. Er wird sein Leben lassen und es auch wieder nehmen. Er verkündigt hier, ich werde mein Leben geben, aber es wieder nehmen. Ein zweiter Hinweis, Opfertod, aber auch Auferstehung. Und dann heißt es im Kapitel 10, nach diesen Worten entstand eine Spaltung unter den Juden, ein Streitthema entstand und das bewirkte Aufsehen. Und Jesus lässt es aber zu. Ich habe das Gefühl, dass kurz bevor er nach Jerusalem geht, Jesus ganz bewusst mehr in der Öffentlichkeit ist. Er provoziert, er eskaliert. Und man sieht das auch, nachdem er dort Aufsehen bewirkt hat, geht er zum Tempel des Salomo und verkündet dort laut, dass er die Werke seines Vaters im Himmel wirkt. Wo sonst könnte er das sonst machen, um zu provozieren und Aufsehen zu erregen? Er bekräftigt die Aussage, er ist Gottes Sohn, mitten in der Öffentlichkeit beim Tempel. Und die Leute werden rasend. Sie versuchen ihn zu steinigen, aber es gelingt ihnen nicht. Versuchen ihn festzunehmen, aber es gelingt ihnen nicht. In Kapitel 11 geht es dann damit weiter, dass Jesus von Martha und Maria die Nachricht bekommt, dass ihr Bruder Lazarus krank ist. Jesus beruhigt sie, er antwortet ihnen, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Johannes berichtet uns weiter, dass Jesus den Lazarus und Maria und Martha sehr liebte. Sie lebten in Bethanien in einem Haus. Dort war er öfters mit seinen Jüngern auch untergebracht. Viele von uns kennen auch die Geschichte von Maria und Martha, die eine ganz fleißig und beschäftigt, die andere, die zu den Füßen Jesu sitzt. Und ihr Bruder Lazarus ist krank. Doch er blieb noch 2 Tage und ging nicht zu Lazarus. Da stirbt Lazarus und Jesus bricht erst dann mit seinen Jüngern nach Judäa auf. Zurück nach Judäa, da wollten sie ihn steinigen und festnehmen. Die Jünger waren in ihn, Rabbi, eben gerade wollten sie sich dort noch steinigen und du willst wieder dorthin? Bist du deppert oder was? Bist du noch bei Verstand? Er ist voll bei Verstand. Jesus weiß genau, was er tut in diesen Tagen von Jerusalem. Er provoziert, er eskaliert, die Stunde ist gekommen. Dann sagt Jesus ihnen, dass Lazarus eingeschlafen sei und er würde ihn auferwecken. Und die Jünger haben erst nicht verstanden, was er da meinte. Da sagte er ihnen schließlich, dass Lazarus tatsächlich tot ist. Das meine ich mit eingeschlafen, er ist tot. Und er sagt dann zu ihnen, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Das sagt er zu seinen Jüngern. Damit ihr jetzt endlich glaubt, wird Folgendes geschehen. Und er geht nach Bethanien. Martha hört davon, dass er in der Nähe Jerusalems ist. Sie läuft ihm entgegen. Also Bethanien liegt in der Nähe Jerusalems. Sie läuft ihm entgegen, sie sagt zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen bist, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wenn du doch hier gewesen wärst. Und dann sagt sie was ganz Starkes. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Wie oft erleben wir das vielleicht, dass wir für irgendwas beten und es geschieht nicht? Und dann habe ich mich oft erwischt und denke so, okay, dann war es das nicht. Was wäre, wenn ich, wie hier Martha, weitergehen würde? Das können ganz banale Sachen sein, wofür wir unseren Glauben einsetzen. Es muss kein Todesfall sein. Es kann vielleicht ein Auftrag sein, den du dir wünschst für die Firma. Und dann kommt er doch nicht zustande und du gibst auf. Was wäre, wenn du weiter dran bleibst und sagst, Gott, du bist mächtig zu wirken und eine Woche später kommt ein doppelt so großer Auftrag. Oder die Wohnung, die du dir so gerne wünschst. Du hast dir schon eine ausgesucht und du wirst nicht ausgewählt. Und du sagst, okay, dann bete ich nicht mehr weiter. Was wäre, wenn du weiter betest und nach einer Woche bekommst du die Wohnung für einen günstigeren Preis mit 10 Quadratmetern mehr? Merkt ihr hier, was Martha in sich trägt, was Martha hat? Und Jesus erwidert ihr, dein Bruder wird auferstehen, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Da gingen sie zum Grab und dort trafen sie Maria, die sich auch aufgemacht hatte. Und sie sagte auch zu Jesus, oh Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und als er die große Trauer mitbekam, da seufzte Jesus im Geist und war sehr bewegt. Jesus zeigt hier seine Emotionen, sein Mitgefühl und seine Barmherzigkeit. Und hier liest du dann den kürzesten Satz in der Bibel, falls es mal bei Wer wird Millionär kommen sollte. Der kürzeste Satz in der Bibel, Jesus weinte. Ganz einfach, ganz simpel. Der Sohn Gottes, König, Erlöser, Messias, Jesus weinte, weil er einfach so bewegt war. Sie gingen ans Grab und Jesus befahl, den Stein des Grabes zur Seite zu rollen, doch sie sagten, es sind schon 4 Tage, es riecht sicherlich. Da antwortete Jesus, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da rollten sie den Stein weg und Jesus betete und sprach, Lazarus, komm heraus! Und das Wunder geschah und Lazarus erwachte von seinem Schlaf. Für mich ein weiteres Bild auf Tod und Auferstehung. Es ist nicht nur, dass Jesus hier den Glauben der Jünger fordern will. Es ist nicht nur, dass er der Menge zeigen will, ich bin auch der, der Tote auferwecken kann. Und insgesamt hat er 3 auferweckt, die Tochter des Jairus und den Jüngling von Nain. Und hier die 3. Totenauferweckung, Lazarus. Es ist nicht nur das, es ist für mich ein weiteres Bild auf Tod und Auferstehung. Wie eine Prophetie, mein Stein wird auch weggerollt sein. Es heißt dann, viele wurden gläubig an dem Tag. Und es heißt, sie rannten zu den Pharisäern und erzählten es ihnen auch. Sie sind hingerannt. Am Ende des Kapitels wird uns berichtet, wie sich die obersten Priester und Pharisäer als Horrot versammelten und den Mordplan gegen Jesus schmiedeten. Es war ihnen genug, jetzt war Jesus fällig geworden. Und Jesus ging dann aber nicht mehr öffentlich durch die Stadt, er ging an den Rand der Wüste in eine kleine Stadt namens Ephraim. Danach ging er 6 Tage vor dem Passafest wieder nach Bethanien mit seinen Jüngern, wo etwas Erstaunliches geschah. Wir haben gestern das Lied, was gestern? Nee, vorgestern, bei Heart to Heart gesungen, Alabaster Heart. Er war wieder in Bethanien. Einer seiner Lieblingsorte. Maria, Martha, der auferweckte Lazarus. Stell dir vor, was für ein Fest und dann auch noch Passafest. Dann nahm Maria ein unvorstellbar teures Nadensalböl in einem Alabasterfläschchen und salbte Jesus die Füße. Und sie trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Judas regte sich fürchterlich auf. Ein Vermögen kostet das, da hätten wir 300 Denar für bekommen und die Armen speisen können. Wir sehen hier, wofür Judas Herz schlägt. Man könnte sagen, vielleicht für die Armen, aber vielleicht auch für die Kohle. Damals war ein Denar circa ein Tageslohn, also wir sprechen hier circa von einem Jahresgehalt. Das ist echt ein Vermögen. In Markus Kapitel 14, da antwortet Jesus in der Parallelstelle, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Was für ein krasses Bild ist das? Nadenöl war das Öl, mit dem man Könige nach ihrem Tod gesalbt hat, einbalsamiert hat. Ein 4. Hinweis für mich auf den Tod des Königs. Und all diese Ereignisse, du kannst es in den anderen Evangelien auch nachlesen, in denen Jesus ganz bewusst in die Öffentlichkeit eskalierte, eine Totenauferstehung vor der großen Menge vollzog. Ein für sich Anspruch nehmen vor dem Tempel, dass er der Sohn Gottes sei. Alle Hinweise auf den Opfertod des Königs, gesalbt von Maria zum Begräbnis. Und all dies führte zu einem Ziel, Jerusalem. Ich möchte noch mal kurz auf den Esel zu sprechen kommen. Nicht nur, weil ich Tiere liebe. Dieser Palmsonntag, der markiert eine Wegkreuzung. Jesus steht vor der Entscheidung, den Willen des Vaters zu vollziehen, sich hinzugeben oder einen Rückzieher zu machen. Doch Jesus hat sich entschieden, er kommt konsequent auf das Ziel zu und reitet in die Stadt Jerusalem. Er war bereit, diesen Weg zu gehen, für dich und für mich. Sein Ziel war immer Jerusalem. Er wusste es, er hatte es auch öfters vorausgesagt, was kommen würde. Die Jünger verstanden es nicht. Und dann sehen wir dieses Bild des Esels. Das passt eigentlich zu dem Weg, weil der Weg geht erstmal hinab. Es ist ein erniedrigender Weg. Jesus reitet nicht wie ein König oder Herrscher auf einem schönen, starken Hengst nach Jerusalem ein. Es ist ein Esel. So ein Esel ist total ungeeignet für einen Kampf oder Krieg. Jesus kommt nicht, um zu kämpfen. Wer auf einem Esel kommt, der zeigt eindeutig friedliche Absichten. Ein Esel ist das Reittier der armen Leute. Ich glaube, Jesus zeigt hier auch, dass er ein Freund der Armen und der einfachen Leute ist, ein Mann des Volkes. Und als Freund der Armen und friedlichen Absichten gibt Jesus hier sein wahres Bild zum Vorschein. Er wird die Römer nicht schlagen und vertreiben und als neuer Herrscher und König Israels auf den Thron steigen. Nein, er kommt als armer, einfacher Mann auf einem Esel, der sich erniedrigt und als Opferlamm geschlachtet wird. Paulus schreibt es im Brief an die Philipper so: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als eine Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das schreibt Paulus im Nachgang zu diesen Ereignissen. Der Sohn Gottes wurde Mensch und hat sich erniedrigt. Ich glaube, dass Jesus da eine Grundsatzentscheidung getroffen hat. Und ich möchte kurz vorgreifen in die Karwoche, da uns Jesus dort sehr deutlich zeigt, welche Emotionen und Kämpfe in ihm vorgingen. Ja, er war Sohn Gottes, er war ein himmlisches Wesen, aber er wurde Mensch. Er lebte hier auf Erden circa 30 Jahre, bevor er überhaupt seinen Dienst begann. Mit circa 30 Jahren wurde er dann im Jordan getauft von Johannes dem Täufer. Und Gottes Gegenwart kam auf ihn in Gestalt einer Taube und die Stimme aus dem Himmel kam: Dies ist mein geliebter Sohn. Und ab da ging es los. Aber vorher war er hier nur auf Erden Mensch. Er war vertraut mit menschlichen Emotionen und dem freien Willen. Als Zimmermann konnte er sich entscheiden, wie er den Tisch oder die Stühle formte oder den Dachstuhl. Er hatte die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen, so wie wir das auch immer wieder selbst tun. Doch nicht nur einmal sagt er, dass er nur das tut, was er den Vater hören sagt. Auch im Johannesevangelium Kapitel 5 in Vers 19, da sagt Jesus zum Beispiel: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch den Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Da spricht Jesus darüber, wie eng er mit dem Vater verbunden ist. Und das ist dieses Wunder der Dreieinigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, diese drei Wesen, die sind ganz eng verbunden. Und doch steht jeder für sich selbst. Und Jesu Wunsch ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und der Vater wünscht sich das auch. Der Vater liebt den Sohn, zeigt ihm alles, was er selbst tut und wünscht sich, dass der Sohn danach handelt. Und der Sohn trifft die Entscheidung, ihm zu folgen. Kurz vor der Haftung im Garten Gethsemane, da ist Jesus im Gebet und Ringen mit seinem Vater im Himmel. Er hatte kurz zuvor das letzte Abendmahl gefeiert und hier ist er auf den Knien vor seinem Vater. Und da sieht man nochmal, durch welche Emotionen geht Jesus hier in Lukas Kapitel 22. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, da sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dieser Satz zeigt für mich die Grundsatzentscheidung, die Jesus getroffen hatte. Dein Wille, Vater, den will ich erfüllen, nicht meinen. Und da heißt es, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Das finde ich so toll. Der Vater reagiert sofort. Das ist sofort eine Reaktion vom Vater. Er weiß, jetzt braucht mein Sohn besonders Kraft. Das wird ein harter Weg. Jetzt muss ich ihm jemand nahestellen. Und dann heißt es im Vers 44, Jesus war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger und sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Das ging Jesus so, so nah. Er wusste, was er auf sich nehmen würde, aber er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Gibt es einen anderen Weg, dass ich den Kelch nicht trinken muss? Wenn nicht, dann geschieht dein Wille. Diesen Blutschweiß, das ist tatsächlich ein Phänomen, das Realität ist. Das passiert manchmal oder relativ oft bei Verkehrsunfällen, zum Beispiel wenn Menschen unter starkem Schock oder starken Schmerzen sind, dann sondert die Haut Blut ab. Das ist für die Sanitäter manchmal herausfordernd, weil sie streichen über die Arme und alles ist so schmierig, blutig. Und dann müssen sie schauen, ist das eine Verletzung oder ist das nur Blutschweiß? Jesus war hier enormen Druck aufgesetzt, aber er trifft die Grundsatzentscheidung. Ihm ging es nie darum, sein Ego voranzubringen. Ich meine, er hätte mit dem Finger schnippen können und Blitze wären vom Himmel gekommen, die Römer wären alle Staub geworden, er hätte einen Tempel bauen können, sich einen Thron und da drauf setzen. Aber das war nicht der Plan. Der Plan war Erlösung für uns Menschen und ich bin froh, dass er es gemacht hat. Sonst müsste ich nämlich heute Morgen hier mit euch irgendwelche Tauben opfern oder sonstige Brandopfer darbringen. Ist es nicht gut, dass der alte Bund in Jesus erfüllt ist? Mir imponiert das sehr und es ermutigt mich. Und ich glaube, wir Christen sollten auch ein paar solcher Grundsatzentscheidungen für uns treffen. Ich habe für mich entschieden, Jesus als persönlichen Heiland und Erlöser anzunehmen. Aber ich habe mich auch entschieden, dass er mein König und mein Herr ist. Das heißt, es geht mir nicht nur um meinen Nutzen, sondern auch um Gottes Willen in meinem Leben. Den suche ich und will ich erfüllen, so wie Jesus den Willen des Vaters erfüllte. Ich habe die Grundsatzentscheidung für mich getroffen, dass sein Wort wichtig und elementar ist in meinem Leben. Ich habe mich entschieden, dass ich keinen einzigen Tag ohne Gottes Wort verbringen will. Dass sein Geist tägliches frisches Wasser ist, ohne dass ich verdurste. Dass es der Wind in meinen Segeln ist, ohne den ich stillstehe. Dass er die Kraft, die Dynamis in meinem Leben ist, die alles gemäß seinem Willen voranbringt. Vor 30 Jahren habe ich eine Grundsatzentscheidung getroffen, dass der Sonntag ihm gehört. Der Leib Christi ist meine Familie. Der Sonntag ist mir wichtig und hat Priorität in meinem Leben. Wenn mich jemand fragt, willst du Skifahren gehen am Sonntag, dann sage ich, tut mir leid, ich bin im Gottesdienst, wir können das gerne Samstag machen. Oder lass uns doch am Mittwoch einen Tag freinehmen, dann haben wir die Piste für uns. Er hat mich begabt und berufen, ich stelle ihm mein Leben in meinen Begabungen, meiner Berufung voll zur Verfügung. Ich habe mich entschieden, er ist nicht nur meine Krücke, das heißt, er ist nicht nur meine Notfallnummer, auch wenn das Fakt ist, sondern er ist mein Fundament. Ich habe mich entschieden, er ist nicht nur ein Hobby, er ist mein Hauptauftrag. Ich habe mich entschieden, es ist nicht nur so ein Avatar, in den ich ab und zu schlüpfe. Er ist meine neue Identität, wie Stefan so schön gesagt hat. In ihm lebe und webe ich. Und das sind Grundsatzentscheidungen, die ich für mich getroffen habe. Und ich möchte uns heute Morgen herausfordern, auch zu überlegen, wo ist vielleicht ein Punkt bei dir, wo uns Jesus jetzt echt Vorbild ist und sagt, hey, ich habe mich entschieden, ich gehe diesen Weg für mein Volk. Und wo ist ein Punkt in deinem Leben heute Morgen, wo du sagst, da gibt's was, da merke ich schon, dass der Geist Gottes an mir arbeitet, da muss ich mal wieder ganz neu eine Grundsatzentscheidung treffen. Und was es ist, weißt du ganz alleine. Vielleicht ist es ganz bewusst zu sagen, ja Jesus, ich folge dir wieder ganz 100% nach. Vielleicht ist es wirklich tatsächlich zu sagen, hey, vieles war mir wichtiger am Sonntag als der Gottesdienst. Vielleicht musst du das wieder für dich ganz neu priorisieren. Vielleicht geht es um deine Finanzen, vielleicht geht es um deine Freundschaften, um deine Beziehungen. Vielleicht geht es darum, dass du in der Arbeit Dinge deichselst und versuchst irgendwie, und Gott dich herausfordert und sagt, nee, mach's korrekt, mach's richtig, ich werde dich segnen dafür, auch wenn du es jetzt noch nicht sehen kannst. Und ich möchte euch in eine Zeit der Reflexion bringen, wo ihr einfach da in euch gehen könnt. Ihr könnt gerne auch die Augen schließen und einfach für euch überlegen. Und was wir machen werden, wir werden das Kreuz nochmal nach vorne schieben. Am Freitagabend haben wir auch schon hier einige Zettel ausgefüllt. Hier sind Stifte und Zettel, wenn du das festmachen möchtest am Kreuz und sagst, die Grundsatzentscheidung möchte ich heute treffen, dann komm ruhig nach vorne, keiner schaut auf dich, Jesus allein schaut auf dich. Schreib das auf und leg es einfach in die Hand.
Lass mich knien vor dir, deine Stimme hören, deinen Atem spüren, wissen, dass du bei mir bist. Oh, lead me to the place where I can find you. Oh, lead me where you'll be. Lead me to the cross where we first met. Draw me to my knees so we can talk. Let me feel your breath. Let me know you're here with me.
Das ist für mich einer der schönsten Gedanken, wenn man in solchen Entscheidungsphasen ist oder wie es so schön heißt, im Tal der Entscheidung, dass er mitten dabei ist, dass er uns nahe ist. Und genau wie er Jesus beigestanden ist im Garten Gethsemane, steht er uns auch bei in unseren Entscheidungen. Stimme hören, deinen Atem spüren, wissen, dass du bei mir bist. Komm für mich zu dem Ort, wo ich dich finde. Komm für mich zu dem Ort, wo du bist. Führe mich zum Kreuz, wo ich dich traf. Lass mich knien vor dir, deine Stimme hören, deinen Atem spüren,
wissen, dass du bei mir bist. Oh, wissen, dass du bei mir bist. Wissen, dass du bei mir bist.
Als ich bei der Bundeswehr war, das ist ja manchmal sehr herausfordernd, da wird relativ viel Alkohol getrunken. Das hat einfach den Grund, dass du als Rekrut, also als Grundwehrdienstleistender, wenig Geld hast und du hockst dann da von Montag bis Freitag in der Kaserne und dann sitzt man halt zusammen und trinkt dann sein Bier oder so. Und das war für mich herausfordernd, weil mein Vater war ja Alkoholiker und ich hatte auch Phasen, wo ich gemerkt habe, dass der Alkohol manchmal so ein bisschen bei mir zieht. Und da habe ich dann auch eine Grundsatzentscheidung getroffen, habe gesagt, okay, geh mal mit, ich trinke da mal ein Bier mit, aber dann ist es gut für mich. Und ich hatte einmal einen ganz krassen Moment. Wir waren ein Zug von, also wir waren drei Züge, das waren ca. 250 Sanitätssoldaten. Ich schätze an dem Abend, dass so gut 200 da im Mannschaftsheim saßen. Und dann hatte ich ein Bier getrunken und so und dann war es auch gut und dann ist es auch schon so ein bisschen gekippt. Und das ist jetzt nichts gegen die Bundeswehr. Die Bundeswehr ist eine ganz feine Sache. Das Jahr, das ich dort hatte, habe ich ganz viel gelernt, was ich heute noch als Pastor umsetze in meinem Leben. War eine sehr positiv prägende Zeit in dem Sinne. Ja, dann habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt und ist nicht so mein Ding, wisst ihr ja. Und dann haben die dann so laut ihren Spaß gemacht und haben so rumgeschäkert. Und es hat dann darin geendet, dass ich aufgestanden bin, gegangen bin und ca. 200 junge Männer haben mir hinterher gesungen, einer ist immer der Loser. Und ich war aber nicht der Loser. Ich wusste in dem Moment, ich habe gesiegt. Und das ganze Jahr über kamen sie dann einzeln zu mir und sagen, hey Christian, du machst so einen stabilen Eindruck, ich hätte da mal eine Frage. So, auch wenn die Grundsatzentscheidung vielleicht dich momentan unbeliebt macht oder du denkst, boah, das ist jetzt hart oder oh, das nagt an meinem Stolz. Also Grundsatzentscheidungen, die gehen auch an unserem Stolz, weil unser Ego vielleicht was anderes will. Aber Gott wird es belohnen. Genau, das wollte ich nur noch so mitgeben. So, das war der Palmsonntag, ein bisschen anders vielleicht dieses Jahr, aber mir hat es imponiert, diese Grundsatzentscheidung, Jesus, ich gebe mich hin. Und mir ist nochmal ganz neu aufgefallen, wie Jesus, also ich verstehe das jetzt auch neu, weil Jesus hat ja manchmal gesagt, ja, aber erzähl nicht von deinem Wunder oder erzähl nicht, dass du geheilt wurdest, behalte es für dich. Und ich dachte immer früher auch, ja, warum eigentlich, warum sagt Jesus das in der Evangelium? Weil er keinen Auflauf wollte, er wollte keine Eskalation. Aber dann kurz vor dem Passafest siehst du in allen Evangelien, Jesus provoziert, er eskaliert, er wusste, die Stunde ist gekommen, wo er ans Kreuz gehen würde. Und das ist mir nochmal so ganz neu aufgefallen. Und auch in Johannes 10 und 11 viermal diese Hinweise auf Tod und Auferstehung. Echt erstaunlich. So in dem Sinne, gesegnete Woche, Kerstin.
Ihr Lieben, macht ihr das mit mir? Steht ihr auf? Tut ihr einfache Hand auf eure Herz? Und ich werde einfach kurz beten und euch segnen für diese Woche. Vater, wir meinen es ernst mit dir. Wir haben nichts zu verlieren. Du hast alles gemacht. Und wir danken dir so von Herzen. Und unsere Hand ist auf unser Herz, einfach wieder als eine Erinnerung, es gehört dir. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen deine Stimme hören. Und wir wollen konsequent sein. Wir wollen wirklich Courage zeigen in unser Alltag. Hilf uns, mutig zu werden. Hilf uns, einfach bei dir zu bleiben und immer wieder deine Stimme zu hören. Und jeder Einzelne ist gesegnet heute und für die ganze Woche. Ich bete, dass du trägst Leute, die getragen werden müssen. Ich bete, dass du flüsterst zu derjenigen, der so dringend eine Antwort von dir braucht. Und ich danke dir, dass du Türen aufmachst, wo Türen geschlossen sind, wo eigentlich aufgemacht werden sollen. In Jesu Namen. Amen.